Huarachi Lights von Hotchip bei Stadtland Flux.
Zeitgeistliches auf Flux FM.
Im Sommer 2013 haben Hunderttausende Türkinnen und Türken im Gezi-Park demonstriert. Sie forderten mehr Demokratie und wollten, dass Ministerpräsident Erdogan zurücktritt. Ein Jahr später wird genau dieser Mann für viele unerklärlich mit einer Quote von 52% sogar zum Staatspräsidenten gewählt. Erdogan bestimmt weiter über Richtung und Zukunft des Landes. Die Journalistin Çiğdem Akyol beschreibt in ihrem neuen Buch Generation Erdogan seinen Werdegang und die Auswirkungen seines autoritären Politikstils. Heute Abend liest sie im Taz-Café in der Rudi-Dutschke-Straße und jetzt ist sie bei Flux FM im Interview. Hallo und guten Tag, schön, dass du da bist.
Hallo und guten Tag.
Was fasziniert dich so an diesem Mann, an Erdogan, dass du ja ihm ein ganzes Buch gewidmet hast? Erzähl uns das mal, komm ruhig näher ans Mikro.
Faszination ist natürlich ein starkes Wort. Ob es mich fasziniert, das würde ich so jetzt nicht formulieren. Es ist aber natürlich wahnsinnig beeindruckend, die Karriere, die er hingelegt hat. Erdogan war im Gefängnis. Er wurde inhaftiert von den Militärs. Erdogan wurde mit mehreren Politikverboten belegt, auferlegt. Das heißt, es wurde immer wieder versucht, ihn zu verhindern. Von der Opposition, von dem sehr starken Militär in der Türkei. Und es ist halt nie gelungen. Der Mann ist immer seinen Weg gegangen. Das heißt, es ist eine Karriere, die ihresgleichen eigentlich in Europa oder auch in der Region, die es eigentlich so nicht gibt.
Dann liest man ja von diesen 52% und dann schüttelt man mit dem Kopf, wie kann es sein? Woher kommt dieser große Rückhalt dann doch, mit dem wir vielleicht gar nicht gerechnet hätten? Alle denken, jetzt gibt es eine Umwälzung und der wird gekippt oder so. Wie geht das?
Es ist ja immer die Frage, wer schüttelt den Kopf? Wir hier in Deutschland mit unserer deutschen Brille, wir schütteln natürlich immer wieder den Kopf. Wir haben uns ja hier drauf geeinigt, Erdogan ist böse, Erdogan ist schlimm, Erdogan ist ein Autokrat. Das sieht natürlich die Hälfte, die ihn in der Türkei sieht, nicht so. Es hat ja seinen Grund, warum die Menschen ihn wählen. Erdogan hat nämlich dem Land auch politische Stabilität gebracht. Er hat dem Land ein wahnsinnigen Wirtschaftswachstum gebracht. Er hat die Infrastruktur aufgebaut, er hat die Machtverhältnisse neu geordnet. Und vor allem der erste Aspekt, diese politische Stabilität, das führt immer wieder dazu, dass die 50% der Türken, die ihn wählen, halt auch wählen. Und das ist natürlich ein Aspekt, den wir hier in Deutschland ganz oft nicht sehen oder nicht sehen wollen, je nachdem.
Mhm. Die einen verehren ihn, die anderen lehnen ihn komplett ab. Vielleicht kannst du nochmal diese beiden Sichtweisen kurz erläutern, was treibt die Menschen dann zu ihrer eigenen Position an?
Es gibt tatsächlich in der Türkei, was die Innenpolitik anbelangt, recht wenig Grautöne. Sprich, es ist eigentlich entweder schwarz oder es ist weiß. Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Die Zwischenstufen, die sind sehr selten. Warum lieben ihn die Menschen? Natürlich einerseits, weil er halt den Türken auch wieder ein Nationalbewusstsein gegeben hat. Sie sind wieder wer. In der Türkei sagt man, Boynunu Eğmedi, er hat sich nicht gebeugt, er hat sich nicht gebückt. Er repräsentiert uns endlich wieder. Wir sind nicht mehr der kranke Mann am Bosporus. Es gibt dieses Wirtschaftswunder, wovon natürlich vor allem die Mittelschicht profitiert. Und es ist natürlich auch, wie gesagt, das Militär, das viel zu lange eine viel zu starke Position in der Türkei hatte. Dieses Militär hat er halt nach hinten gedrängt. Und warum hassen ihn die Menschen? Weil er immer autokratischer wird. Das heißt, es fängt an bei der Zensur von Internet, bei der Pressezensur. Er wird immer feinfühliger, er wird immer dünnhäutiger. Kritiker müssen immer häufiger damit rechnen, dass sie ins Gefängnis müssen. Bestenfalls ihre Arbeit verlieren, schlimmstenfalls ins Gefängnis müssen. Und natürlich hassen ihn die Menschen auch, weil er sich zunehmend in das Privatleben, in ihr Privatleben einmischt. Sprich, ihnen vorschreibt, wie viele Kinder sie zu bekommen haben oder dass sie ab einer gewissen Uhrzeit gar keinen Alkohol mehr zu trinken haben. Mhm. Deswegen hassen sie ihn auch, weil sie um ihre Grundrechte fürchten.
Und wie geht das dann zusammen, wenn man eine demokratische Republik ist und auch ein demokratisches Mandat hat, gleichzeitig aber Sätze sagt wie, die Sprache des Gesetzes bin ich. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Das müssten doch die Menschen eigentlich auch so sehen und empfinden, oder?
Zunächst einmal ist die Türkei keine Demokratie aus unserer westlicher Perspektive. Es ist keine Demokratie nach dem deutschen Modell. Wir müssen da immer so ein bisschen den Blickwinkel verändern. Das fordere ich auch immer wieder ein. Wir dürfen nicht aus unserer deutschen Brille auf die Türkei schauen. Natürlich ist Erdogan demokratisch legitimiert. Er hat alle Wahlen gewonnen. Er hat immer den Stimmen, bei jeder Wahl die Stimmenanteile steigern können. Allerdings wird die türkische Innenpolitik viel raubeiniger geführt und es ist viel machohafter, patriarchalischer, als wir es hier etwa in Deutschland gewohnt sind. Das heißt, es ist tatsächlich eine Demokratie, es ist aber eine viel raubeinigere Demokratie, die auch zunehmend festgezurrt wird und die auch zunehmend in Richtung Polizeistaat marschiert.
Mhm. Du hast in deinem Buch auch die Begriffe weiße Türken und schwarze Türken benutzt. Diese Bezeichnungen, erklär uns das bitte nochmal. Was bedeutet das genau?
Weiße Türken, das ist die Elite, die halt über Jahrzehnte hinweg das Land regiert hat. Das ist die sogenannte Oberschicht, ein hässliches Wort, ich verwende es trotzdem. Das ist die sogenannte Oberschicht, die über Jahrzehnte hinweg die Türkei regiert hat. Kemalisten, Nationalisten, Opposition, Feuilletonisten, Linke. Das heißt aber, das war eine verschwindend kleine Minderheit, und es ist immer noch eine verschwindend kleine Minderheit, die über die Mehrheit, die sogenannten schwarzen Türken, regiert hat, über die Mehrheit, die schwarzen Türken geherrscht hat. Schwarze Türken, das ist die sogenannte Unterschicht, erneut ein hässliches Wort, es passt aber einfach so gut. Das ist die sogenannte Unterschicht, aus der auch Erdogan kommt. Sprich, das ist die Masse des Volkes, das sind die Arbeiter, das ist das ganz normale Fußvolk.
Und trotzdem er sich so wandelt, stehen diese Menschen alle noch hinter ihm. Oder wie würdest du es einschätzen, wenn man jetzt die Gezi-Proteste ja nochmal vor Augen hat, wie viel sind wirklich auf Europakurs? Das ist ja auch ein ganz kleiner Teil im Grunde nur der Bevölkerung, ne?
Europa, das ist mittlerweile kaum mehr Thema in der Türkei. Wir haben Parlamentswahlen im Sommer. Innenpolitisch ist es überhaupt kein Thema. Also jetzt während des Wahlkampfs findet es eigentlich überhaupt nicht statt. Und die Menschen, die hinter ihm stehen, die ihm wählen, die müssen ja nicht zu 100% hinter ihm stehen. Das heißt, diese 50%, die ihn wählen, sehen vielleicht auch einfach keine Alternative. Wen soll ich denn sonst wählen? Die Opposition in der Türkei, die ist wahnsinnig schwach. Die zwei großen Oppositionsparteien, die arbeiten sich an Erdogan ab, bieten keine vernünftige Alternative. Die dritte Oppositionspartei, die Kurdenpartei, die kommt nicht über die 10%-Hürde rüber. In der Türkei gibt es eine sehr hohe 10%-Hürde. Wer die nicht überspringt, schafft es erst gar nicht ins Parlament. Das heißt, es fehlt halt einfach auch an Alternativen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wen wähle ich? Die Partei, die mir Sicherheit bietet, oder die, die mir überhaupt gar nicht zeigt, in welche Richtung ich will?
Und man wird bestimmt nicht von den 10% auf die 5 runtergehen. Da würde Erdogan wahrscheinlich nicht dafür sein, es anderen Parteien einfacher zu machen. Wir sprechen gleich weiter über dein neues Buch Generation Erdogan. Nach Blur und Song 2 sind wir gleich wieder zurück bei Flux FM. Song 2 von Blur bei Flux FM. Wir haben Çiğdem Akyol zu Besuch. Sie ist Journalistin und hat ein Buch geschrieben, Generation Erdogan. Sie ist zurzeit in Istanbul freie Korrespondentin und ist sozusagen mittendrin im Gewusel und spricht wahrscheinlich auch tagtäglich mit Menschen. Wie ist so gerade so in Istanbul die Stimmung so pro-kontra Erdogan, als wenn man jetzt ein paar Kilometer weiter raus aufs Land fährt? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Das kommt immer darauf an, wo man sich in Istanbul gerade aufhält. Also wenn man sich im Herzen Istanbuls aufhält, in Beyoğlu, wo auch die meisten Touristen sich aufhalten, da ist man ganz klar gegen die AKP. Das liegt aber auch daran, das ist natürlich so das freie Viertel, wo man Alkohol trinkt, wo es Partys gibt, wo halt gefeiert wird. Und da ist man natürlich klar gegen die Regierungspartei, die halt sich ständig ins Privatleben einmischt. Wenn man aber nach außen geht, also wenn man in die anderen Stadtviertel geht, außerhalb Istanbuls, da wird es dann schon konservativer. Islamisch, muslimisch konservativer, und da wird die AKP dann auch mehrheitlich gewählt. Also es hängt wirklich immer davon ab, in welchem Kiez man sich quasi befindet.
Und wir hatten gerade schon über die Opposition gesprochen, der es sehr schwer fällt, sich erstmal zu etablieren, diese 10%-Hürde. Nun wären vielleicht gerade die Gezi-Proteste ein schöner Anlass gewesen, sich zusammenzuraufen, dass sich eine zivilgesellschaftliche Opposition entwickelt, gerade dann, aber das ist auch nicht passiert. Warum ist das nicht passiert?
Das ist deswegen nicht passiert, weil die Zivilgesellschaft, die damals auf die Straße gegangen ist, im Sommer 2013 niedergeknüppelt wurde. Diejenigen, die nicht niedergeknüppelt wurden, sind entweder im Gefängnis gelandet und sind von da aus vor Gericht gezerrt worden. Das heißt, die Ernüchterung war einfach immens bei den Menschen, die sich damals auf die Straße getraut haben. Das waren ja Millionen, Hunderttausende in Istanbul teilweise täglich. Die Ernüchterung war immens. Sie mussten miterleben, wie ihre Mitdemonstranten, wie Mitkritiker, wie Regierungskritiker niedergeknüppelt wurden, wie sie ihre Jobs verloren haben, wie sie ins Gefängnis gekommen sind. Und das ist einfach so ein Schlag in die Fresse, so muss man es auch mal formulieren. Da überlegt man sich es einfach 5-mal. Mache ich das nochmal? Wage ich mich das? Die Türkei ist nämlich auch ein Land ohne funktionierendes Sozialsystem. Und da kann man nicht einfach seine Arbeit riskieren.
Stichwort vielleicht Klischees mal so. Gibt es ein paar Klischees, mit denen du auch gerne aufräumen würdest? Unsere Sichtweise auf die Türkei von hier aus? Was fällt dir da besonders ein?
Also die Türkei ist erstmal nicht Erdogan. Wir sprechen ja hier in Deutschland immer mehrheitlich über Erdogan. Das ist auch ganz klar, weil der Mann polarisiert. Aber er ist ja nicht die Türkei. Er ist nur ein Bruchteil des Landes. Er macht nur einen Bruchteil des Landes aus. Und es gibt natürlich dieses Klischee, dass halt diejenigen, die ihn wählen, ihm halt auch gehorsam folgen. Dem ist natürlich nicht so. Das liegt tatsächlich auch daran, dass es keine ordentliche Opposition gibt. Wir müssen auch mal von diesem Bild weg, dass die Türken halt diejenigen, die ihn wählen, allesamt autokratische Regierungen wollen und allesamt von einem Übervater regiert werden wollen. Dem ist nicht so.
Er teilt ja auch immer ganz gerne recht patzig aus. Gauck hat ihn ja auch mal so natürlich ein bisschen kritisiert, war natürlich auch mutig, aber dann wird man gleich richtig schön abgewatscht. Er macht sich ja nicht unbedingt Freunde, aber dann EU ist sowieso dann in weiter Ferne, interessiert wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr. Das ist ihm egal, ne? Also er ist dann, behauptet sich da.
Ob ihm die EU egal ist, das kann ich so gar nicht, das weiß ich nicht. Es ist immer wieder mal Thema, sprich, wenn er in Deutschland ist, er war ja kürzlich in Deutschland, hat auch bei Merkel wieder gesagt, wir würden gerne in die EU. Merkel hat sich klar positioniert, hat gesagt, ich stehe ihm kritisch gegenüber. Es ist allerdings kein allzu großes Thema mehr innerhalb der Türkei, weil man eigentlich auch schon fast abgeschlossen hat mit dem Thema. So lange steht man schon vor der Tür. Und klar, Erdogan teilt eigentlich täglich aus. Er hat einen hohen Unterhaltungsfaktor. Auf einer Skala von 1 bis 10 kann ich ihm eigentlich täglich eine 10 geben. Also austeilen, das kann er großartig. Und es ist ihm auch egal. Seine Außenwirkung, die interessiert ihn nicht. Er muss ja innenpolitisch punkten. Er muss seine Klientel bedienen. Und die finden es natürlich toll, dass der Mann, den sie gewählt haben, auch mal ordentlich austeilt und auch mal den Ausländern zeigt, so nicht, meine lieben Leute.
Und jetzt als Staatspräsident, nicht mehr als Ministerpräsident, sondern als Staatspräsident. Es gibt einen anderen Ministerpräsidenten und da fragt man sich natürlich, was hat der jetzt eigentlich zu sagen? Inwiefern kann der Staatspräsident da rein regieren, sage ich mal?
Der neue Ministerpräsident Davutoğlu ist ein Ministerpräsident von Erdogans Gnaden, sprich er ist eigentlich eine Marionette und er hat eine lediglich repräsentative Funktion, er steht halt da, hin und wieder mal einige Reden, aber was er wirklich innenpolitisch macht, also das fragen wir uns auch die ganze Zeit als Korrespondenten. Erdogan hat seine Macht, die er als Ministerpräsident hatte, die hat er mit rübergenommen in sein Amt als Staatspräsident. Und die wird er auch weiter ausbauen, aller Voraussicht nach. Es kann natürlich immer wieder etwas Unvorhergesehenes passieren, ist aber eher unwahrscheinlich. Wir haben ja im Sommer die Parlamentswahlen und sollte die AKP dann die Zweidrittelmehrheit erhalten, könnte sie auch Verfassungsänderungen alleine durchdrücken. Dann ist die Türkei auf einem weiterhin schlechten Weg.
Also das wäre jetzt vielleicht noch meine abschließende Frage, wie es mit der Türkei weitergeht, wenn ein Staatspräsident jetzt vielleicht 5 Jahre im Amt bleiben darf und dann müsste ein neuer gewählt werden, wenn man dann zwischendurch noch das Gesetz ändert. Vielleicht kann man dann bis ans Lebensende das bleiben. Also was denkst du, wie lange seine Ära noch gehen wird?
Die Türkei feiert ja 2023 ihr 100-jähriges Bestehen. Es ist der 100. Geburtstag der Republik. Und Erdogan sagt auch und macht damit auch Wahlkampf, er will bis zu diesem Jahr 2023 an der Staatsspitze stehen, weil dann würde er in einem Atemzug genannt werden mit Kemal Atatürk, dem Gründer der Republik. Das wäre natürlich ein historischer Moment. Dann würde er endgültig in die Geschichtsbücher eingehen und wäre für immer im Gedächtnis der Türkei. Und das strebt er natürlich an.
Wenn ihr wissen möchtet, wie es politisch in der Türkei aussieht, dann könnt ihr euch das neue Buch von Çiğdem Akyol holen. Es heißt Generation Erdogan, die Türkei, ein zerrissenes Land im 21. Jahrhundert. Und sie wird heute lesen für euch, und zwar im Taz-Café in der Rudi-Dutschke-Straße. Da bist du ab wie viel Uhr? Hast du eine Uhrzeit im Kopf?
Ab 19 Uhr.
Ab 19 Uhr. Und da sind alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen.
Absolut, ich freue mich.
Sehr schön. Und wie gesagt, dein Buch ist seit Februar draußen und dann geht's wieder ab nach Istanbul und dann wird korrespondiert.
Dann geht's wieder in 3 Wochen nach Istanbul.
Alles klar, dann vielen lieben Dank, dass du hier warst und uns berichtet hast. Und natürlich viel Erfolg heute beim Lesen. Eine volle Bude wünsche ich dir. Und wir machen musikalisch weiter mit den Alabama Shakes und hören Don't Wanna Fight. Tschüss, Çiğdem. Schön, dass du da warst.
Tschüss.